Herzlich willkommen an diesem wunderbar sonnigen Palmsonntag zur Bibelstunde bei uns hier in Aidlingen. Heute sind Gäste aus Japan hier und aus den USA. Sie möchte ich ganz besonders willkommen heißen. Und wir Schwestern, wir freuen uns, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, dass Sie nun hier sind. Die Fahrt durch diese einzigartige, schöne Frühlingslandschaft, das war doch eine Zugabe, oder nicht? Und an dieser Stelle möchte ich gleich die Abkündigungen einflechten. In den Schulferien, da finden keine Kinderstunden statt, heute und die nächsten beiden Sonntage. Und dann darf ich Sie einladen zu einem Schnupperwochenende mit dem Mittwoch-Bibelkreis vom 21. bis 23.04.17 in unser Gästehaus in Villingen. Also Schwester Ida kann Ihnen da sicher nähere Auskunft erteilen. Und dann darf ich Sie auch schon einladen für nächsten Sonntag zur Osterbibelstunde mit Schwester Heidi Butzkamp. Und ich möchte herzlich Schwester Renate danken, dass sie den musikalischen Part für diese Bibelstunde übernommen hat und leitet. Und dann Schwester Ida und Herr Philipp am Schaltpult für die Technik. Und nun grüße ich Sie alle und besonders auch unsere Schwestern im Haus Weitblick mit dem Wochenspruch für die Karwoche, in dem Jesus Christus von dem göttlichen Muss spricht, in Johannes 3, Vers 14 und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam einstimmen in das Passionslied von Friedrich von Bodelschwing. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, Nummer 269, und wir singen alle vier Strophen. 269.
Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Golgatha. Dort, wo Jesus als das Lamm Gottes starb, wo er unsere Schuld auf sich nahm, um uns davon zu erlösen. Wenn wir darauf vertrauen, wenn wir seine Vergebung erfahren, dann müssen alle anklagenden Stimmen schweigen. Und besonders die des Feindes, den die Bibel den Ankläger nennt. Von Jesu Weg ans Kreuz auf Golgatha spricht auch der Philipperbrief. Und wir wollen jetzt gemeinsam Verse aus dem Philipperbrief 2 sprechen, sie erscheinen hier vorne an der Leinwand. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ihn wollen wir jetzt auch anbeten und loben mit einem nächsten Lied. Das ist ein Bekenntnislied. Golgatha, auf Golgatha ist es vollbracht. Und vielleicht ist es unbekannt, deswegen werden Sie merken, dass die Strophe 1 auch zweimal erscheinen wird, damit wir etwas lernen.
Herr Jesus Christus, danke, dass wir deinen Sieg rühmen dürfen. Das ist etwas, was eine Ewigkeit lang gerühmt ist, wird und gültig ist. Dafür beten wir dich an. Und du siehst uns jetzt in dieser Stunde ins Herz hinein und kennst unsere Gedanken und weißt, was jeder von uns braucht. Herr Jesus, sprich du selber mit uns. Sonst verstehen wir nichts. Und sprich so mit uns, dass es uns ganz persönlich trifft und einfach dich offenbart und zeigt, ja, wer du bist. Danke, Herr, du bist da. Amen. Es ist schon einige Jahre her, da war ich in Köln und da blieb mir unvergessen dieser ehrwürdige Dom und dann eine Seitenkapelle in einer Kirche, von der ich keine Ahnung habe, wie sie heißt. Aber da sah ich zum allerersten Mal in der Mitte ein Holzkreuz, um das herum die Marterwerkzeuge aus der Passionsgeschichte drapiert waren, wie zum Beispiel die Peitsche oder die Fackeln, die Schwerter und Stangen, die Stricke und Nägel, ein Hammer, die Dornenkrone und manches mehr. Und diese Leidenswerkzeuge, die galten bis ins 12. und 13. Jahrhundert als Triumph- und Majestätszeichen. Es gibt eine ganze Reihe von Gegenständen in den Passionsberichten, die nicht zu den Marterwerkzeugen gehören, wie zum Beispiel die Waschschüssel, das abgehauene Ohr des Malchus, das Kohlefeuer, die Würfel, das Gewand Jesu, Tafel über dem Kreuz oder der Vorhang im Tempel. Sogar zwei lebendige Tiere gehören dazu, der Esel und der Hahn. Und es lohnt sich, dieser Spur nachzudenken. Hier gilt, was Gott dem Mose und dem Josua einst gesagt hatte: Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Unter den Gegenständen in der Passion Jesu befindet sich ein äußerst kostbarer Wertgegenstand, der für nicht wenig Furore sorgte. Dieser feine Bericht ist umgeben vom Tötungsmotiv der Gegner und er wird gleich dreimal sehr sorgfältig im Blick auf die jeweiligen Adressaten von den Evangelisten Matthäus, Markus und Johannes erwähnt. Heute ist der Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Ich habe mich für den Johannes entschieden. Das ist das jüngste Evangelium. In Kapitel 12, Vers 1 bis 8. Und da nimmt uns der Evangelist hinein in dieses knisternde und spannende Geschehen. Und dabei richtet er den Scheinwerfer ganz gezielt auf die Personen und stellt sie uns namentlich vor. Und er ergänzt die bereits bekannten Berichte durch wichtige Feinheiten. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da sagte einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn später verriet: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Da sagte Jesus: Lass sie in Ruhe. Das hat sie aufbewahrt auf den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wir betreten hier heiliges Land und tasten uns vorsichtig, Schritt um Schritt vor. Ich beginne mit dem ersten Schritt. In Vers 1 eine präzise Zeitangabe. 6 Tage vor dem Passafest. Diese präzise chronologische Zeitangabe und wichtige, interessante Feinheit ist typisch für den Johannes. Johannes datiert das Gastmahl genau nach jüdischer Rechnung 6 Tage vor dem Passafest auf den Samstagabend. Johannes hat, wenn Sie im ersten Kapitel lesen, die erste und jetzt die letzte Woche der irdischen Wirksamkeit unseres Herrn sehr genau abgesteckt. Matthäus und Markus hingegen, so kommentiert Dr. Meyer, haben die Salbung vermutlich aus sachlichen Gründen als Auftakt zur eigentlichen Passion am Schluss zugeordnet, am Mittwochabend. Mir gefällt der Johannes, weil er das im Rückblick schreibt, wo die anderen Evangelien schon bekannt waren. Das präzise Datum 6 Tage vor dem Passafest bildet den Auftakt für die letzten Tage im Leben unseres Herrn. Und der Ort des Geschehens ist Bethanien. Bethanien heißt auf Deutsch Armenhausen. Und das liegt auf einer Anhöhe am östlichen Abhang vom Ölberg, so 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt. Nach einer anstrengenden, 19 Kilometer langen steilen und kurvenreichen Reise aus dem Talkessel von Jericho, das liegt 300 Meter unter Meeresspiegel, kam Jesus am Freitag an seinem Zielort in Bethanien, 900 Meter über Meeresspiegel, hungrig und durstig an. Das weiß ich von Matthäus und vom Lukas. Ein Höhenunterschied von 1200 Metern will erst einmal verkraftet sein. Und bei seinem Freund Lazarus und seinen beiden Schwestern Maria und Martha, da war Jesus herzlich willkommen. Die sind nicht erschrocken, wenn da 13 Leute plötzlich an der Haustür stehen. Auch das noch. Vor dem Sabbat. Nein, die öffnen ihr Haus und nehmen Jesus auf. Mit Freuden, denn der gemeinsame Glaube und die Liebe zu Jesus war's, was diese 3 Geschwister miteinander verband. Und in diesem vertrauten und Kreis von geliebten Menschen verbrachte Jesus in aller Stille den 7. Tag, den Sabbat. Und Matthäus und Markus erwähnen ausdrücklich, dass auch Simon der Aussätzige in Bethanien zu Hause war. Noch ein Jesus-Nachfolger, den wir namentlich erfahren. Und dieser Simon, der wollte nie mehr vergessen, dass Jesus ihn vom Aussatz geheilt hatte. Und deshalb trug er diesen Titel Simon der Aussätzige, den Namen der Schande, als Ehrennamen. Und damit bin ich beim 2. Schritt, ein außergewöhnliches Ambiente. Simon der Aussätzige wollte Jesus danken und ihn ehren. Und dafür lud er ihn zusammen mit seiner Familie, nachdem der Sabbat mit dem Sonnenuntergang, das war so gegen 18 Uhr, zu Ende war, mit seinen 12 Jüngern, und seinem Freund Lazarus und seinen beiden Schwestern Martha und Maria für den Abend des 1. Tages zu einem Festmahl in sein geräumiges. Und ich habe gedacht, es muss ein herrschaftliches Haus gewesen sein, das da ohne weitere 17 Personen Platz haben. Da lädt er sie zu einem Gastmahl ein und es war immer eine ganz große, eine festliche Sache. Und durch die kleine Notiz, und Martha diente, die bei Matthäus und Markus fehlt, Da lenkt der Johannes den Scheinwerfer direkt auf Martha. An diesem Abend, da steht die Martha nicht in der Küche. An diesem Abend versieht sie im Haus Simons des Aussätzigen den Tischdienst. Im Griechischen steht dafür Diakonia, zu Tische dienen. Und sie bedient, genau wie die Schwiegermutter des Petrus, nachdem Jesus sie von ihrem Fieber geheilt hatte, auf Simons Bitte hin. Die Schwiegermutter des Petrus bedient die Martha auf Simons Bitte hin, aus Dank und Liebe zu Jesus die Gäste. Anders hat es nicht sein können. Denn zur Zeit Jesu war der Tischdienst in Israel ausschließlich Männersache. Denken Sie nur an die Hochzeit zu Kana. Und daran merken wir, welch eine revolutionäre Veränderung sich in den 3 Jahren der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus bezüglich der Frau in Israel vollzogen hat. Während sich Jesus und seine Jünger völlig unbefangen den Tischdienst von einer Frau gefallen lässt, lehnten alle anderen jüdischen Lehrer das strikt ab. Und im nächsten Atemzug, da schwenkt der Scheinwerfer auf Marthas Bruder, auf den Lazarus. Und der Johannes vermerkt, Lazarus war einer von denen, die mit Jesus zu Tische lagen, der Verstorbene, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen neben jemand, der bereits 4 Tage im Grab lag. Und als Jesus sagte, man soll den Stein wegrollen, da hat die Martha gesagt, der stinkt schon. Die Verwesung hat voll eingesetzt. Und dann holt Jesus den Lazarus aus dem Grab heraus, zurück ins Leben. Und der ist gesund. Der stinkt nicht. Der ist nicht mehr krank. Auch wenn er später wieder sterben muss. Und dieser Lazarus, wir haben nicht ein einziges Wort in den Evangelien aus seinem Mund, der macht einzig und allein Jesus groß, dadurch, dass er unter den Lebenden sitzt. Ein Zeugnis der Größe und Liebe Jesu. Und Sie müssen sich vorstellen, die Gäste, die saßen nicht wie wir am Tisch, die lagen alle in einem großen Kreis auf feinen Polstern um einen niedrigen, festlich gedeckten Tisch herum, während sie sich nach griechischer Sitte mit dem linken Arm am Tisch aufstützten, konnten sie bequem mit der rechten Hand zugreifen und essen und sich nebenher angeregt unterhalten. Und vorsichtig tastend setzen wir den nächsten Schritt. Denn jetzt heißt's Augen auf, Schuhe ausziehen und stillstehen. Jetzt kommt eine unvorhergesehene Überraschung. Plötzlich steht Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, mitten im Scheinwerferlicht. Alle Augen blicken wie elektrisiert auf sie. In ihrer Hand hält sie eine langstielige, große Parfümflasche aus feinem Alabaster. Nicht nur ein Fläschchen, so ein kleiner Flakon von 30 oder 50 Milliliter, wie wir es gewohnt sind für eine Parfümflasche, sondern, wie Johannes vermerkt, eine Flasche von 1 Pfund. Das sind sage und schreibe 327 Milliliter echte, unverfälschte und kostbare Narde. Und dass es überhaupt so große Parfümflaschen gibt, das kann ich mir erst vorstellen, seitdem ich in Basel Ausstellungsstücke aus Kristall mit einem Fassungsvermögen von 500 Milliliter gesehen habe. Und verständlich, dass den Gästen beim Anblick der Alabaster-Parfümflasche der Atem stockte, was die Maria da in Händen hielt, Das war ein Vermögen, eine krisensichere Kapitalanlage. Was für Gedanken spuckten bloß im Kopf dieser Frau? Was führte sie im Schild? Auch Maria dient Jesus aus Dank und Liebe. Sie tut es auf ihre Weise. Maria geht direkt auf Jesus zu. Sie öffnet nicht den Verschluss der Flasche, sondern bricht ihr den Hals ab. Jetzt ist sie kaputt. Und im nächsten Moment schüttet sie den gesamten Inhalt über Jesus aus und beginnt ihn vor den Augen aller mit dem kostbaren Nardenöl zu salben. Nichts, rein gar nichts behält sie für sich zurück. Alles in der überströmend großzügigen Handlung der Maria ist selbstvergessene Liebe. Wissen Sie, Liebe rechnet nicht. Liebe verschwendet. Doch was bezweckt sie mit dieser Salbung? Eins war klar. Besondere Gäste ehrte man, indem man ihr Haupt mit ein paar Tropfen Salböl salbte. Das war genug. Und die Maria war im Alten Testament zu Hause. Sie wusste, Königen, Priestern und Propheten wurde als Zeichen der Weihe für Gott das Haupt gesalbt. Jesus ist für Maria König, Priester und Prophet. Und wir singen manchmal dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und da heißt es am Schluss in einer Strophe, o, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und der David, der sagt zu Gott, du salbst mein Haupt mit Öl. Und am Ende des Lebens, da wurden Tote gesalbt. Was wollte die Maria denn noch mehr? Marias Alabasterflasche war ihr persönlicher, ihr kostbarster Besitz. Sie hatte ihn aus ihrer geheimen Truhe, in der sie die wertvollen Dinge ihres Lebens aufbewahrte, an diesem Abend eingesteckt. Es war vermutlich ihr Erbe. Und dieser Schatz diente als Kapitalanlage für eventuelle Krisenzeiten, wenn man Witwe wurde. Und ganz besonders für den wichtigsten Tag im Leben, für den Hochzeitstag. Der Hochzeitstag ist der Tag, an dem sich die Braut dem Bräutigam zuwendet und ihm das Haupt mit dem teuren Salböl salbt. Und mit dieser Geste bekennt sie, du bist mein Herzens- und mein Lebenskönig. Mit dieser Geste des Salbens vertraut sie sich ihm bedingungslos an. Dafür genügen auch ein paar Tropfen. Und an jedem Sabbat und am Hochzeitstag, da würde sie diese Zeremonie wiederholen, ein ganzes Leben lang. Und die Flasche, die würde bis zur goldenen Hochzeit und darüber hinaus reichen. Und wenn nicht, dann durfte eine jüdische Frau 10% vom Einkommen ihres Mannes für Parfüm verwenden. Wissen Sie warum? Ach, weil jeder gerne einen guten Duft hat. Und die Männer, die wollen doch auch gut riechen. Und wenn sie gut riechen, dann riecht die Frau auch gut. Das ist wunderbar. Ich musste mal für eine Frau, für die Hochzeit ihres Neffen, für seine Braut, beim Hensler Verlag so ein israelisches Salböl besorgen. Und das hat sie dieser Braut geschenkt und hat gesagt, du musst immer wieder deinen Mann für seinen schweren Dienst als Rechtsanwalt salben. Das ist die Aufgabe der Ehefrau. Und in diesem Akt des Salbens am Hochzeitstag, da wird etwas vorweggenommen, auf das jeder gläubige Jude sein ganzes Leben lang hofft und auf das Israel bis heute wartet.
eines Tages, da werde ich unter dem Hochzeitsbaldachin im Himmel stehen. Und dann werden wir ihn, den Messias, sehen, so wie er ist. Und dann werden wir alle unsere Liebe und alles, was wir durch ihn geworden sind, nicht durch eigene Verdienste, sondern durch ihn, wie ein Salböl über unserem göttlichen Bräutigam ausgießen. Ist das eine Utopie? Nein. Offenbarung 19 berichtet vom Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn Jesus Christus seine Braut, die Gemeinde, heimführt, wird erst einmal das Hochzeitsfest gefeiert. Und in Markus 2, Vers 19 und 20 spricht Jesus Christus von sich als dem Bräutigam. Er ist. Und Johannes der Täufer, er nennt sich den Freund des Bräutigams. Und im Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen in Matthäus 25 ist Jesus ebenfalls der Bräutigam. Der wunderbare Duft hängt an Jesus. Er durchzieht das ganze Haus bis in den letzten Winkel. Maria macht das Haus zu einem Brautgemach. Diese Aktion der Maria bedeutet kein Verzicht auf die Ehe. Nein, nach der jüdischen Vorstellung von der Bedeutung der Ehe wäre das ein kompletter Widerspruch. Die Ehe ist das Abbild der Beziehung zu Gott. Maria sagt was anderes. Sie hat im Gesicht Jesu gelesen, dass was Schweres vor Jesus liegt. Das hat kein anderer Jünger gesehen. Und sie spürt, es ist höchste Zeit. Und jetzt will ich ihm sagen, auf deine Hingabe, Herr Jesus, gibt's nur eine Antwort von mir, meine Hingabe an dich. Dr. Meyer sagt, Maria salbte Jesus, weil sie ihn für den Messias hielt und an die baldige Errichtung seines Reiches glaubte. Und neben dem, dass eine Braut ihren Bräutigam am Tag der Hochzeit salben wird, war das Salben des Hauptes mit einigen Tropfen Salböl seit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft eine besondere Ehrengeste für den Lehrer. Maria aus Bethanien, sie ist die Jüngerin, die zu Jesu Füßen gesessen hat. Doch damit nicht genug. Maria salbte Jesus in verschwenderischer Fülle auch die Füße. Die Salbung der Füße war zum einen eine Geste der Freundlichkeit und der Liebe, eine Wohltat, um dem anderen was Gutes zu tun. Und sie ist zum anderen auch eine Geste des Dienens, die zu den Verpflichtungen des Sklaven gehörte. Darauf richtet Johannes ganz gezielt den Scheinwerfer. Dr. Meyer kommentiert fein, Matthäus 26, Vers 7 und Markus 14, Vers 3 sagen, Maria habe das Salböl auf sein Haupt gegossen. Ist das ein Widerspruch? Nein. Die Salbung des Hauptes war normalerweise das Entscheidende. Johannes will die anderen Evangelien ergänzen. Sinngemäß könnte man auch übersetzen, sie salbte auch die Füße Jesu und über ihrem Tun vergaß sie sich selber. Sie tat bei aller Freiheit der Apostel für damalige Werte etwas Unmögliches und Unkeusches, indem sie den Knoten ihres Haares löste und es wie ein Handtuch benützte. Mit ihren Haaren trocknete sie Jesus die Füße. Das Trocknen der Füße mit den Haaren war Johannes so wichtig, dass er es bereits in Johannes 11, Vers 2 erwähnt. Da können Sie lesen, Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die Salbung ist ein Zeichen höchster Liebe und Hingabe. Ein atemberaubend heiliges Geschehen. Und an dieser Stelle ehren wir unseren Herrn mit dem Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«, Nummer 45. Und wir singen die Strophen 1, 4 und 6. Nummer 45, 1, 4 und 6. Die Melodie erklingt auch beim großen Zapfenstreich. Was im nächsten Moment auch völlig unerwartet und unprogrammgemäß passiert, ist nicht zu fassen. Unwillkürlich möchte man einen Schritt zurückweichen. Eine Bombe platzt. Ich habe mir dazu geschrieben, eine Stinkbombe. Maria gerät über ihrem selbstlosen Tun aus heiterem Himmel ins Kreuzfeuer der Kritik. Matthäus und Markus schildern, wie die Jünger ihrem Unmut Luft machen, Maria mit Vorwürfen überschütten, sie gar anfahren und schelten. Sie verurteilen ihre Tat als übertrieben, als unüberlegt. In ihren Augen hat sie alles falsch gemacht. Und jetzt schwenkt der Johannes den Scheinwerfer auf den Judas, der jetzt in diese heilige Atmosphäre hinein sich zum Wortführer macht und aller Gedanken offenbart. Warum ist dieses Salböl nicht um 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Der Wertgegenstand, die jetzt zerbrochene und leere Parfümflasche, die den teuersten Stoff, der sich finden ließ, unverfälschtes, echtes Nardenöl enthalten hatte, wird jetzt zum Zankapfel. Der Scheinwerfer beleuchtet sie direkt. Ich möchte es Ihnen ein bisschen näher erklären. Die Narde, die zählte zu den Baldriangewächsen und die wächst im Himalaya-Gebirge auf einer Höhe von 3.500 bis 5.500 Metern. Da muss man erst mal hinkommen. Das ist lebensgefährlich. Und die galt als der beliebteste und teuerste Duftstoff. Der befand sich in den Wurzeln. Und verständlich, wenn man jetzt den gefährlichen und weiten Exportweg aus Indien bedenkt. Und echtes Nardenöl, das wurde mit dem Saft der Balsamstaude aus Gilead. Dort waren die Königsgärten und dort wurde der wertvollste Balsam angepflanzt. An dem kam die normale Bevölkerung nicht dran. Der wurde jetzt mit dem Duftstoff der Narde und mit feinstem Olivenöl vermischt. Und die Alabasterflasche, die wurde in Tarsus, dem Geburtsort von Paulus, produziert. Und von dort, von Tarsus aus, wurde das kostbare Nardenöl, das in Jerusalem von den Salbenbereitern hergestellt worden war, wir würden heute von den Parfümeuren sagen, das wurde in die damalige Welt an die Königshöfe verschickt. Ein Flakon in Rom hatte damals einen Marktpreis von 400 Silberdenaren. Und in Jerusalem, dem Herstellungsort, da war der Marktpreis niedriger. Da konnte man ihn zum Fabrikpreis, wie in Metzingen, um 300 Denare erwerben. Und während dem Passafest, da konnte man es wieder hochhandeln. Deshalb sagt der Markus, man hätte es um mehr als 300 Denare verkaufen können. Aber was sind 300 Denare? Damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, der barmherzige Samariter, der hat für den Kuraufenthalt von seinem Schützling Und das Mindeste von einer Kur sind 19 oder 21 Tage, gell? Mit Vollpension und medizinischer Betreuung 2 Denare gezahlt. Und wenn es Verlängerung gibt, dann hätte er es draufgelegt. Und 300 Denare, das war so viel, wie ein Facharbeiter im ganzen Jahr netto verdient hat. Man kann das auf heute schwer übertragen. Ich bin da ein totaler Laie. Ich habe mal zwischen 30.000 und 50.000 gerechnet und habe gedacht, es gibt vielleicht 2 Kleinwagen oder ein größeres Auto. Da merkt man schon, was da drin liegt an Wert, aber gegen die damalige Zeit ist das Blech. Das war einfach viel. Das teuerste Parfüm heute ist im Besitz von der Königin Elisabeth II. Die hat es aus der Staatskasse vom englischen Staat zum 50-jährigen Thronjubiläum geschenkt gekriegt. Und das kostet 500 Milliliter 195.000 Euro. Und das Parfüm, das hat die Maria allein bezahlt. Allein, ganz gegeben. Da ist das Parfüm von der Queen nichts dagegen. Jetzt kann man ein bisschen verstehen, dass die Aktion der Maria den Jüngern, die gerne in diakonische oder karitative Einrichtungen investiert hätten, das schlichtweg die Luft wegnahm, nicht nur wegen Duft. In den Augen des Judas war das, was die Maria aufführte, einfach völlig sinnlos, eine Vergeudung. Und da stehen sich 2 Welten gegenüber in diesen erhebenden Augenblicken. Johannes beleuchtet das Motiv, das sagte Judas aber nicht deshalb, weil ihm die Armen am Herz lagen, sondern weil er ein Dieb war und die Geldverwaltung hatte und das Eingelegte immer wieder auf die Seite schaffte. Der Judas hat nur Augen für sich, dieser Heuchler. Judas denkt nur zum Vorwand an die armen Leute. Für ihn existiert Jesus gar nicht. Und das, was aus dem Herzen vom Judas kommt, das stinkt im Gegensatz zur echten Narde penetrant. Dass Judas so laut und deutlich widerspricht, macht Marias Handeln nur umso strahlender. Wie gut, dass Jesus bei diesem Rumoren sofort eingreift und sich zugleich schützend vor Maria stellt und Judas gebietet, lass sie in Ruhe. Nein, Maria hat nichts Unkeusches getan. Und dann macht Jesus einen Vorgriff auf eine Woche später und sagt dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und damit rehabilitiert Jesus Maria vor allen Jüngern und vor allen, die das Evangelium in der ganzen Welt lesen und hören werden. Und jetzt steht Jesus voll ganz im Licht des Scheinwerfers. Ich komme zum letzten Schritt. Schau Jesus an und bete an. Jesus, der die Macht über den Tod hat, sichtbar an seinem Freund Lazarus, sieht sich als Todgeweihten, der über sein Begräbnis sprechen muss. Und was die Maria tat, war in den Augen Jesu eine vorweggenommene Einbalsamierung seines Leichnams, ein Ehrendienst, der ihm beim Begräbnis versagt blieb. Es konnte keiner mehr nachholen. Das Salböl der Maria hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Und die Tat der Maria ist einzigartig. Die Salbung durch Maria in Bethanien ist für den Herrn Jesus ein leuchtender Gruß vom Vater, eine Wohltat. Sie ist ein Signum, auf Deutsch ein Zeichen oder ein Symbol. Das deutsche Wort Segen leitet sich vom kirchenlateinischen Wort Signare ab, das Zeichen des Kreuzes machen. In einer stillen, kaum erfassbaren Weise segnet Maria ihren Herrn vor seinem schwersten Dienst. Jesus Christus, der hier noch beim Nachtessen sitzt, wird bald ein kostbareres Gefäß zerbrechen. Sein Leib wird zerbrochen werden. Es wird ein Inhalt ausgegossen werden, der unvergleichlich viel kostbarer sein wird als die Narde im Wert von 300 Silberdenaren. Sein Geruch wird nicht nur das ganze Haus, sondern die ganze Welt bis in den letzten Winkel erfüllen. Und als gesalbter König und Priester, als gesalbtes Opfer, geht Jesus in diese Woche, an deren Ende er am Kreuz stirbt. Ehe er am nächsten Morgen nach Jerusalem aufbricht, das ist immer noch der erste Tag der Woche, der Palmsonntag, heute, und als König auf dem Rücken des Esels einzieht, ist er für seinen letzten Weg bereits als Sieger gesalbt. Jesus Christus, der das Leben in Person ist, er duftet bis in den Tod hinein. Maria hat eine einzigartige Tat getan, aus lauter Liebe, ohne Hintergedanken, ohne Berechnung, und dem König aller Könige gesalbt. Warum? Weil Jesus sie zuerst geliebt hat. Man täte ja so gern wissen, wie die Maria zu Jesus gefunden hat. Er hat sie zuerst geliebt. Wissen Sie, das ist, als wir noch seine Feinde waren, da hat er uns schon gesehen und geliebt. Und es ist in der Tat so, das Preisschild seiner Liebe zu uns übertrifft alles. Jesus hat alles gegeben. Da kommt nichts dagegen an. Petrus erinnert, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Jesus Christus. So sehr liebt er einen jeden Einzelnen ausnahmslos. Und eigentlich kann man an dieser Stelle nur vor Jesus niederfallen, im Danken, ihn anbeten für das ganz große, letzte und höchste Geschenk, das uns durch ihn geworden ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich möchte so gerne mit Ihnen das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Da ist alles drin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir das letzte Lied singen, wünsche ich Ihnen einen ganz frohen Palmsonntag. Kommen Sie gut nach Hause und eine gesegnete Karwoche und auf Wiedersehen. Und jetzt singen wir das Lied, für mich gingst du nach Golgatha.